Irgendwann in meinem Leben ist mir aufgefallen, dass die unterschiedlichen Lebenszeiten ein ganz anderes Lebensgefühl in sich tragen und sehr viele, oder es gibt sehr unterschiedliche Zeiten im Leben, manche Zeiten sind geprägt von extrem starker Veränderung und andere Lebenszeiten sind relativ stetig. Ich weiß nicht, welche du lieber magst, die Zeiten der großen Veränderungen oder die Zeiten, die eher stetig sind. Ich weiß auch nicht so genau, welche ich lieber mag. Aber auch wenn kein Leben sich genau gleicht, ähnelt sich von uns allen oder den meisten hier wahrscheinlich im Leben einiges. Wenn wir mal so unsere Lebenszeit nehmen, also ich habe hier bei 70 aufgehört, das heißt nicht, dass dann alles vorbei ist. Ich meine nur, dann ist man im Seniorenalter und nach dem Seniorenalter gibt es zumindest hier auf der Welt kein Nachseniorenalter. Aber wenn wir uns das einmal anschauen und so eine, ich habe es mal Veränderungserwartungskurve einzeichnen, und ich bin ja wirklich keiner, der viel mit Zahlen und so zu tun hat, aber das kannte ich noch aus der Schule, glaube ich, dass ungefähr so bei den meisten das Leben aussieht. So die ersten 10 bis 20 Jahre sind Jahre stetiger Veränderung. Da ist immer was Neues. Also zwischen 6 und 7 Jahren passiert extrem viel an Veränderung. Allein man kommt in die Schule, übernimmt Verantwortung und es wächst dann Jahr für Jahr. Neue Schule, neue Klassenkameraden, neuer Lernstoff. Man ist immer am Lernen. Ich sehe hier 3 Jungs sitzen, die sind gerade mittendrin in dieser schwierigen Lebenszeit. Gell? Ständig Veränderung, ständig Neues, von dem Lehrer meinen, das müsste man jetzt lernen und sich damit beschäftigen und so weiter. Also das ist eine Zeit stetiger Veränderung, da bleibt nie was stehen. Man hat gefühlt im Jahreswechsel auch neue Freunde, es passiert die ganze Zeit etwas, überall neue Dinge, man übernimmt Verantwortung. Und das nennt man die Adoleszenz, ich nenne es bewusst nicht das Teenageralter, weil ich glaube, dass das, was wir unter einem Teenager verstehen, das gibt es eigentlich gar nicht, ein anderes Thema. Aber dieses Erwachsenwerden. Und da passiert extrem viel und bei vielen sind dann so die Zeit, wo das junge Erwachsenenalter beginnt, die 20er Jahre, verhältnismäßig stetig. Man hat dann die Ausbildung abgeschlossen oder das Studium abgeschlossen und für viele beginnen dann einige Jahre, wo nicht so viel passiert im Leben. Man arbeitet, findet so in die Verantwortung hinein und dann aber in Richtung mittlere Jahre, bei dem einen ist es schon Anfang 20, beim anderen eher Ende 20, passiert wieder extrem viel, viele heiraten, erste Kinder kommen und auf einmal ist wieder eine völlig andere Situation da und es passieren schlagartig ganz, ganz viele Veränderungen. Dann kommen aber so die mittleren Jahre vor 40, wo das meiste wieder aus eher dem Erhalt, dem Verwalten von dem Ganzen besteht. Man hat sein Häuslein gebaut und wohnt dort mit der Familie oder man lebt dort. In diesen Jahren ist voll im Arbeitsleben drin als Single. Und das sind meistens Jahre, wo nicht so extrem viel passiert. Also es passiert sehr viel, aber nicht viel Veränderung. Es ist eher stetig. Und dann bei sehr, sehr vielen, bevor es so in die reifen Jahre geht, irgendwann zwischen 40 und 50, kommen häufig wieder viele Veränderungen, die aber meistens nicht sein müssen, sondern die man bewusst trifft. Ich sage auch gleich, warum. Und dann wiederum die Zeit von vielen Veränderungen beim Renteneintritt, bis dann so dieses Seniorenalter kommt. Ich habe ja erst so, ich würde mich noch fast zu den jungen Erwachsenen zählen, eher im Übergang zu den mittleren. Aber das ist zumindest so meine Vermutung, wie es im Leben ist. Vielleicht habt ihr das ja auch ganz anders erlebt. Aber in diesen Jahren, da sind es vor allem einige Punkte, die Zeit der Pubertät, die massiv Veränderungen und Wirbel ins Leben bringt. Die Midlife-Crisis, ich weiß nicht, die schon 50 sind, ob ihr das erlebt habt oder nicht, aber sehr viele Menschen erleben mit Anfang 40 bis Mitte 40, Ende 40 so diese War-es-das-wirklich-Situation. Man merkt, jünger werde ich nicht, kräftiger auch nicht. War's das? Ist das jetzt wirklich das? Jetzt lebe ich hier noch und arbeite noch die nächsten 20 Jahre. War's das wirklich? Und bei sehr vielen beginnt hier eine sehr große Unruhe und man beginnt schlagartig auf einmal Karrieresprünge zu machen oder plötzlich will man sich ein Business aufbauen, obwohl man eigentlich 20 Jahre vorher ganz zufrieden war. Oder auf einmal beginnt man zu reisen. Also sehr viele erleben das als diese Midlife-Crisis, also Englisch für Mitlebenskrise. Nicht alle, aber viele. Und dann eben auch der Renteneintritt. Das ist natürlich nochmal schlagartig etwas, was sehr viel Veränderung mit sich bringt. Viele Menschen, die träumen ihr Leben lang von diesem Zeitpunkt und dann gestaltet man das Leben nochmal neu. Ich glaube aber, ich vermute, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber gleichzeitig, auch wenn Veränderungen im Leben passieren, sinkt etwas und es ist die Erwartungshaltung im Leben. Also so in der Zeit der Adoleszenz, der Teenagerjahre, da mit diesen Veränderungen und der eigenen Verantwortung ist man total gehypt, sagt man da in der Zeit, voller Lebensbrunst und Eifer und denkt, die Welt gehört mir und ich verändere alles, wenn ich jetzt endlich Verantwortung übernehme, ich mache alles besser und alles neu. Und dann kommt aber so mit den 20ern so der Rückschlag, wo man denkt, ah, das ist ja alles gar nicht so einfach im Leben. Und dann aber vielleicht mit diesen Wechseln, in der Zeit des Wechsels, kommt nochmal so ein Aufschwung. Man sagt, boah, jetzt probiere ich es nochmal. Ich habe große Erwartungen ans Leben. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, sinken so die Erwartungen immer mehr und mehr. Vielleicht mit dem Renteneintritt sagt man nochmal, jetzt geht es nochmal richtig los. Und das schwingt dann aber auch wieder ab. Und gerade, so habe ich den Eindruck, diese Zeiten, ich habe sie mal markiert, die eher stetig sind, das sind die schwersten Zeiten im Leben, weil man da Ausharren braucht, weil man da, zumindest ich mir die Fragen stelle, vielleicht geht es euch da anders, aber ist es echt mein Platz, das, was ich jetzt hier mache? Das ist nicht so, nicht wirklich zufriedenstellend. Gerade vielleicht, wenn man so 30 wird und dann so mitten in diesem ganzen Familienstress steht und gefühlt nur überlebt und versucht, alles irgendwie richtig zu verwalten. Und dann fragt man sich, ist das echt mein Platz hier? Das macht mich irgendwie gar nicht so richtig zufrieden. Oder vielleicht mit den reifen Jahren, wenn man so um die 50 ist und die Kinder sind schon ausgezogen und man hat das alles dann irgendwie neu geordnet und dann aber diese Frage ist, war es das? Ist das jetzt mein Platz oder ist da nicht noch mehr und vielleicht im Rentenalter dann noch einmal, wenn man sagt, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich noch einmal die Kraft vielleicht habe, was zu reißen, was zu machen und so diese Frage, was ist mein Platz? Ich bin mir ganz sicher, die hast du dir schon mal gestellt. Vielleicht nicht unbedingt in diesen Zeiten. Also mein Eindruck ist, in den Zeiten wilder Veränderung hat man gar nicht die Zeit, sich zu fragen, was ist mein Platz da? Muss man Prüfungen bestehen und, keine Ahnung, Häuser bauen und da hat man nicht Zeit zum Philosophieren. Aber so gerade in den Zeiten, wo man funktionieren muss, zumindest mir geht es da so, da ist die Frage, was ist mein Platz, ziemlich aktuell. Und damit würde ich heute gerne biblisch ein bisschen drauf eingehen. Das ist einfach eine Themenbibelstunde heute, die habe ich mir ausgesucht. Wahrscheinlich sucht man sich das aus, womit man sich selber auseinandersetzt in seinem eigenen Leben. Und ich würde ein Gedicht einmal gerne vorlesen. Ich habe es euch ausgeteilt. Da habe ich schon ein paar Strophen vor ein paar Monaten vorgelesen, als wir in der Ruth-Reihe waren. Und dieses Gedicht hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich habe es in einem alten Buch von Pfarrer Schäffbuch und seiner Frau gefunden, wo sie viele alte Gedichte und Lieder und deutsche Liederschreiberinnen und Liederschreiber behandeln. Und Hedwig von Redern hat ein ziemlich schweres Leben. Und dieses unstetige Leben vor allem schlägt sich in diesem Gedicht nieder. Und ich wollte es einmal vorlesen, alle 10 Strophen, habe es extra ausdrucken lassen, danke Martin. Vielleicht, das wäre so ein Gedicht, das könnte man sich mal an den Kühlschrank heften vielleicht und immer wieder lesen, das einen begleitet. Du stehst am Platz, den Gott dir gab, so heißt es. Du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht. Nur dort bleibt er dein Schild und Stab, dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich, nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz, steig nicht herab. Ist Schmelzers Glut, weich ihr nicht aus. Blick auch nicht seufzend rechts und links, scheint er verborgen irdisch klein. Auf diesem Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein. Bedenkst, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Nimm täglich ihn aus Gottes Hand, den Platz, der seine Liebe gab, was sich an eigenen Plänen fand, bei dir noch sänks in Christi Grab. Brich dir nicht selbst die Krone ab, sag niemals deinem König nein. Nur auf dem Platz, den er dir gab, wird seine ganze Fülle dein. Ja, auf dem Platz, den er dir gab, da jauchze du ihm fröhlich zu, dass jeder sieht, sein Wille ist, dir Leben, Herrlichkeit und Ruhe. Sieh, wenn er kommt, sucht er auch dich. Nicht in der ganzen weiten Welt, er sucht dich dort nur sicherlich, wohin er selber dich gestellt. Und dann, o seliger Freudentag, wenn er an deinem Platz dich fand, versetzt er dich, gibt dir den Platz auf einem Thron im Heimatland. 10 Strophen, die man nicht einfach so einmal drüber lesen kann, um es dann verstanden zu haben. Von Rädern hat hier wirklich, ich denke, sehr, sehr viele Lebenskrisen, Lebenserfahrungen mitverarbeitet in diesem Gedicht. Und ich glaube, dass es zutiefst biblisch ist. Und diese Bibelstunde ist für dich, wenn du gerade zweifelst und haderst und fragst, wo ist denn mein Platz? Und mit Platz ist dieses Bild ist gemeint, unser Ort, unser Wirkungsort, vielleicht in der Familie oder im Ledigsein, auf der Arbeitsstelle oder in der Gemeinde, in seinem Dienst, eben den Orten, wo wir wirken, wo wir Zeit verbringen, wo wir Kraft investieren. Aber die Bibelstunde ist auch für dich, wenn du sagst, ich habe keine Zeit zum Philosophieren, ich muss funktionieren, dann ist es trotzdem für dich, weil die Zeiten kommen und diese Krisen kommen, diese inneren Krisen, wo man sagt, was mache ich hier eigentlich? Das ist so nicht zufriedenstellend, ich will irgendwas anderes haben. Gott, kannst du mir irgendwas anderes bitte geben? Irgendeine Veränderung oder noch schlimmer, überhaupt nicht Gott zu fragen, sondern einfach zu machen. Einfach mal drauf los zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen, die am Ende dann sehr, sehr große Konsequenzen und Auswirkungen haben. Und ich hoffe, dass dieses Gedicht von Hedwig von Rädern uns begleitet. Nehmt es gerne mit, sinnt einmal darüber nach. Ich würde aber jetzt gerne 6 Rahmenbedingungen uns nennen von der Bibel, 6 Entscheidungshilfen oder 6 Prinzipien, die uns helfen, wenn wir mit dieser Frage Probleme haben und Entscheidungen treffen müssen, zu sagen, gehe ich was ganz Neues an oder nicht? Und uns helfen können vielleicht auch, wenn wir diese Krise haben und sagen, das ist nicht zufriedenstellend für mich oder ich kann nicht mehr, mir fehlt die Kraft dafür, trotzdem diesen Deutungsrahmen zu haben, zu sagen, doch, genau das, was ich jetzt mache, ist richtig. Oder vielleicht genau das, was ich mache, ist falsch. Tatsächlich muss ich den Platz wechseln. Es ist nicht der von Gott gegebene Platz. Und der erste Punkt, den ich gerne mit euch beleuchten will, ich würde es immer gegenüberstellen, wie der Nachfolger sich damit auseinandersetzt und wie der Narr sich damit auseinandersetzt. Und der Narr, das ist nicht böse gemeint, das ist halt einfach der biblische Narr, der halt im Eigendünkel daherlebt und selber Entscheidungen trifft. Und der erste Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ist die erste These, die Bibel sagt, Gott zeigt dir deinen Platz. Gott zeigt dir deinen Platz. Wenn du schon mal in dieser Situation warst, wo du nicht wusstest, Gott, was soll ich tun? Gott, willst du mich hier haben oder nicht? Dann weißt du, wie kräftezehrend das ist, wie zermürbend das ist, wenn man nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Wenn man nicht weiß, soll ich diesen Partner heiraten oder nicht? Soll ich hier an dieser Arbeitsstelle bleiben oder nicht? Sollen wir hier wohnen bleiben oder nicht? Und wenn man diese Antwort von Gott nicht hat, meint man irgendwann vielleicht auch, dass Gott so dieser ferne, weite Gott wäre, der sagt, mach doch einfach, treff doch einfach Entscheidungen. Ich gucke einfach zu und ich helfe dir ein bisschen, aber entscheid du einfach. Aber so ist Gott nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, zeigt Gott, dass er einen Platz für jeden Menschen in seinem Volk hat. Und dass er will, dass wir in diesem Willen leben. Ich will mal, wir könnten auf ganz, ganz, ganz viele Menschen und Beispiele eingehen. Ich will nur einmal 2 oder 3 herausknüpfen oder herausnehmen und mal ein Beispiel uns zeigen. Sehr, sehr klar wird es am Beispiel von Mose, 2. Mose 3, Vers 10. Mose, er ist an einer Lebenssituation, wo er in der völligen Bedeutungslosigkeit, was sein Wirken angeht, lebt, in der Wüste, weit, weit weg von seinem eigentlichen Volk. Und dann findet Gott ihn aber, er geht auf ihn zu in Form des brennenden Busches und er sagt Mose klipp und klar, was seine Aufgabe oder hier in unserem Bild, was sein Platz ist. 2. Mose 3, Vers 10, da sagt Gott, und nun geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden damit du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten herausführst. Eine ganz, ganz klare Ansage. Wir könnten zu Gideon gehen, Richter 6, die Verse 14 bis 16. Gideon, er scheint ein ganz gewöhnlicher Mann gewesen zu sein, wie du und ich. Jemand, der Heu drischt, also ein Bauer, ein Landwirt, ganz normaler Mann. Auch ansonsten wird im späteren Leben nicht wirklich, kommt nicht zum Ausdruck, dass er besonders begabt oder ein Ausnahmetalent gewesen sei, sondern Gideon ist einer von uns, ganz normaler Mann mit seinen Zweifeln und seinen Problemen und leider ja auch mit einem tragischen Ende seines Lebens. Also er endet gar nicht in Gehorsam und Gottesfurcht oder zumindest in großer Sünde am Ende. Aber hier sehen wir eine ganz klare Berufung. Gott, er nimmt Gideon von seinem Ort weg, wo er ist, als Landwirt in der Familie, und er setzt ihn an einen neuen Platz und sagt, Gideon, das will ich von dir. Und Gideon will es ja selbst nicht. Richter 6, die Verse 14 bis 16. Und der Herr wandte sich zu ihm, Gideon, und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Und er sprach zu ihm, bitte, mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das Ärmste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und der Herr sprach zu ihm, ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie einen Mann. Ich mag das, wenn man sich selbst so drin wieder sieht, und ich sehe mich hier in Gideon und sagt, hey, ich gehöre zur ärmsten Bevölkerungsschicht, ich bin der Jüngste in meiner Familie, was soll ich schon machen? Aber Gott sagt, Gideon, ich möchte dich an diesem Ort haben. Ich will, dass du der Herrführer wirst. Und selbst dann zweifelt ja Gideon, und ich denke, die Geschichte kennen wir seit unseren Kindheitstagen. Er legt dann dieses Fell aus und dann wird es nass und der Boden nicht. Und dann tauscht er das bisher, sagt, ja gut, Gott, ich komme nicht mehr drum rum. Dann tue ich es eben, dann mache ich es eben. Aber auch unbekanntere Personen, wir könnten jetzt ja sagen, ja gut, das ist halt die Elite, so die Richter, die Könige, die Herrführer, die beruft Gott vielleicht, aber wer bin ich schon mit meinem Leben? Als Mutter oder als Arbeiter, was interessiert es Gott? Schaut mal, Gott interessiert es sehr, sehr wohl. Ich weiß nicht, ob ihr Bezalel kennt. Ich muss auch nochmal nachschlagen und nochmal genauer gucken. Das sind halt so die Namen, die tauchen nur mal auf und sind dann wieder weg. 2. Mose 31. Und da wird klar, Gott hat nicht nur einen Wirkungsort für die Großen, für die Bedeutsamen, sondern er beruft Handwerker. Und er rüstet sie aus und er setzt sie an ihren Platz in Volk Israel und gibt ihnen eine Aufgabe. 2. Mose 31, 2 bis 5, hier geht es gerade um die ganze Fertigung der Stiftshütte und all der Geräte und so weiter. Und dann spricht Gott hier, 2. Mose 31, 2 bis 5, und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe Bezalel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs vom Stamm Juda, mit Namen berufen und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, in Weisheit und in Verstand und in Kenntnis und in jedem Werk, um Kunstreiches zu ersinnen, zu arbeiten in Gold und in Silber und in Kupfer und im Schneiden von Steinen zum Einsetzen und im Holzschneiden, um zu arbeiten in jedem Werk. Und dann kommen noch einige andere, die da auch mit dazu berufen sind. Und das ist erstaunlich, weil es ist der Handwerker. Es ist jemand, den Gott mit seinem Geist übrigens in besonderer Weise erfüllt, um besonders Kunstvolles zu bauen. Das ist hochinteressant. Und jetzt könnten wir hier vielleicht auch sagen, ja gut, aber es ist ja trotzdem für Gottes Haus gewesen. Vielleicht tut er es deswegen. Wir könnten jetzt den ganzen Abend damit verbringen, nur die Berufungsgeschichten von ganz normalen Männern und ganz normalen Frauen uns anzuschauen. Denkt an Elisa, der gerade, so sagt es die Schrift, gerade dabei ist, den Acker zu bestellen, als Elia kommt und ihm den Mantel überwirft. Also es sind die ganz normalen Leute, die zu denen Gott kommt und sie an ihren Platz stellt. Wir können, und das werden wir im letzten Punkt tun, an Jeremia anschauen, der Ausreden hat, sagt Gott, hör auf, ich bin zu jung, ich kann nicht reden, nimm irgendjemand anderen, aber bitte nicht mich. Und Gott sagt, doch, genau dich möchte ich. Also, die Frage, die wir haben sollten, in Zeiten, wo wir vielleicht zweifeln und uns die Kraft fehlt für Den Platz, den wir ausfüllen müssen, die Verantwortung, die wir in unserem Leben haben, ist, willst du mich hier haben, Gott? Und wirklich eine Antwort auch erwarten. Ich weiß nicht, aber oft, glaube ich, beten wir floskelhalber, damit man es eben tut, weil man geistlich sein möchte. Aber wirklich mit einer Antwort zu rechnen und auch dann auszuharren und zu sagen, Herr, ich habe solche Zweifel, mir fehlt die Kraft. Ich weiß nicht, ob ich hier weiterbleiben kann. Antworte mir, bitte, zeig es mir. Durch dein Wort, durch Geschwister. Bitte zeige mir, ist das mein Platz? Bitte hilf mir, zu erkennen, wo willst du mich haben? Weil der Narr stellt sich die Frage, wo will ich mich haben? Wo will ich denn jetzt gerne sein? Und zumindest ich schlüpfe dann sehr schnell in die Rolle des Narren und frage einfach, was will ich jetzt tun? Ich fühle mich nicht zufrieden hier, ich fühle mich hier nicht gebraucht oder ich fühle mich zu viel gebraucht, mir reicht die Kraft nicht. Wo will ich mich haben? Wo will ich jetzt gerne sein? Und dann mache ich das einfach, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Und es geht sehr, sehr schnell, diese Einstellung zu haben, eine sehr, sehr ungeistliche Haltung, die Haltung eines Narren, weil das eine Haltung ist, die zutiefst zeigt, in meinem Herzen vertraue ich gar nicht, dass Gott mich an den richtigen Platz stellt. Eigentlich weiß ich selber sehr, sehr gut, was ich in meinem Leben tun will und machen will. Und Gott kann gerne ein paar Tricks und Tipps und Kniffe mir so mit reingeben. Aber bitte, ich will schon meine Entscheidungen treffen. Das ist eine zutiefst vertrauenslose Haltung, zu sagen, Gott, eigentlich brauche ich deinen Senf nicht in meinem Leben. Ich will es schon schön selber für mich so entscheiden. Es ist nicht Gottesfurcht, es ist nicht das, was die Bibel meint und wovon sie spricht. Gott zeigt dir deinen Platz. Aber wie? Er wird nicht immer reden vom Himmel. Er wird mir nicht einen Pfeil senden und sagen, dorthin, aber wie? Und ich würde ein paar Prinzipien in den nächsten Punkten aufzeigen, die uns helfen können zu beurteilen, bin ich gerade am richtigen Platz oder wenn ich gerade in dieser Entscheidungsphase bin, ist dieser Platz, zwischen dem ich wählen muss, der richtige, wo Gott mich haben will. Ein Punkt ist, Gottes Platz für dich und für mich erfordert immer Selbstverleugnung von uns. Die Plätze, die Gott für uns haben will, sind nicht die Plätze, die unser Fleisch will in der Regel. Es sind immer Plätze, die zumindest in einem gewissen Maß Selbstverleugnung erfordern. Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, lege ich an diesem Platz mein Ich ab? Und das ist schon eine harte Frage, oder? Weil das ist ja nicht unsere Intuition, die dann, wir versuchen ja genau das andere, wir versuchen uns zu fragen, wo geht's mir gut? Wo geht's mir gut? Wo lebe ich auf? Wo kann ich meine Wünsche, Träume realisieren? Wo kann ich auf mein Herz hören, meinen Gefühlen folgen, wo es mich hindrängt? Aber das würde nur der Narr fragen, weil wenn wir der Bibel glauben, dann wissen wir, dass unsere Gefühle und unsere Wünsche nicht der beste Ratgeber sind für unser Leben, sondern meistens ziemlich, ziemlich schlechte Ratgeber sind, uns ziemlich in die Irre leiten. Lege ich an diesem Platz mein Ich ab? Schaut mal, wie Jesus das gesagt hat. Jesus, Matthäus 8, er hat es uns so deutlich vorgelebt und zu einer Bedingung eines Lebens als Jesus-Jünger gestellt. Er hat es seinen Jüngern dreimal im Markus-Evangelium in aller Deutlichkeit gesagt. Er hat gesagt, ihr wollt mir folgen, ihr wollt für Gott leben, dann zeige ich euch hier die Grundbedingung. Die Grundrichtung eures Lebens, Markus 8, Vers 34 und 35. Und als er, Jesus, die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verlieren wird, um meinet und des Evangeliums willen, wird es erretten. Schaut mal, Jesus sagt hier nicht, mach das einmal, so, ja, Jesus, für den Rest meines Lebens will ich dir folgen, ich verleugne mich selbst und dann lebe ich darin, sondern der nehme sein Kreuz auf sich. Eine beständige Handlung für den Rest des Lebens. Und wir tendieren so schnell dazu, wenn wir müde werden und uns und mürbe werden in unserem Leben und die Arbeit uns so zu schaffen macht. Und in der Gemeinde finde ich es auch gerade nicht gut. Oder in der Ehe, das ist so schwer, dass wir sagen, Mann, ich will da einfach raus. Einfach lasst mich doch in Ruhe. Wo geht's mir denn gut? Ich will einfach was anderes jetzt. Aber vielleicht müssen wir es ganz gerade umgekehrt sehen und uns sagen, mir fällt es so schwer hier. Ich muss hier so geduldig sein. Ich muss hier so zudecken in Liebe. Ich muss hier so viel vergeben an dem Ort, an dem ich bin. Vielleicht ist es ja genau der richtige Ort für mich. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist es ja genau das, was ich brauche, um Selbstverleugnung zu lernen, um in der Nachfolge zu wachsen, weil im Urlaub lerne ich nicht nachzufolgen. Im Urlaub geht es mir ja scheinbar blendend, diese 2 Wochen. Ich lerne Nachfolge und Selbstverleugnung im Kampf, in den Schwierigkeiten, unter Druck, unter Last, unter Konflikten. Da lerne ich das, wie denn sonst? Deswegen, lasst uns das mitnehmen, diese Grundhaltung in Bezug auf das Leben und uns zu fragen, ich bin hier an diesem Platz und Hedwig von Redern, sie sagt es ja so, so gut in Strophe 3, ist es ein Kreuz, steig nicht herab. Das ist genau Markus 8. Du hängst da am Kreuz der Selbstverleugnung und denkst, ach, lasst mich doch alle in Frieden. Und sie sagt, nein, nein, steig nicht runter. Weich nicht aus, sondern harre aus. Nochmal, ich will damit nicht sagen, je mehr wir unter Pein und Druck leben, desto besser. Gott ist ein Gott, der das Gute für uns will. Aber hier ist dieses Prinzip gemeint, ich harre aus trotz der Schwierigkeiten. Und vielleicht ist genau das der Platz. Vielleicht ist es genau die richtige Situation, dass der Herr an mir arbeiten kann. Dass ich Geduld, Demut, Ausharren, Selbstbeherrschung lerne. Ein dritter Punkt, der uns helfen kann, wir sind wie Strom oder wie Wasser, wir suchen den Weg des geringsten Widerstands. Das ist einfach so, das ist ganz normal. Niemand sagt, an einem Morgen wacht er auf und sagt, heute will ich so richtig schwierige Dinge erleben, möglichst hart, sondern wir wünschen uns einen frohen, leichten Tag ohne große Hürden, das ist ganz normal. Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, an Gottes Plätzen warten oft Schwierigkeiten. Ich will kurz noch einen Punkt nochmal nachreichen, aus Zeitgründen, ich würde nicht darauf eingehen, aber falls ihr diesen Punkt der Selbstverleugnung einmal einem praktischen Beispiel sehen könnt, ich empfehle euch Philipper 3 einmal zu lesen. Paulus beschreibt hier in seinem Leben, dass er alles für Dreck erachtet hat, jedes Privileg, seinen ganzen Platz, den er hatte, um Christus zu haben. Das ist ein wunderbares Beispiel aus Philipper 3. Aber jetzt zum dritten Punkt. An Gottes Plätzen warten oft Schwierigkeiten. Werde ich an diesem Platz mit Nöten und Hindernissen konfrontiert? Vielleicht ist es dann genau der richtige Platz für mich, um hier zu bleiben. Der Narr, er fragt einfach nur, wo ist es möglichst einfach? Möglichst einfach. Möglichst schnell aus den Schwierigkeiten raus und dann wieder hier schön segeln bei Sonnenschein und alles ist gut. Aber wenn wir nur mal das Leben der Heiligen anschauen, da war meistens nicht alles gut. Es gab Zeiten der Ruhe, es gab Zeiten des Feierns und das will Gott von uns. Esst Fettes, trinkt Süßes aus Nehemia, das dürfen wir voller Freude auch für unser Leben mal annehmen und es in vollen Zügen genießen. Also Christen sind nicht sadistisch, die Freude am Leid haben. Wir sind Menschen wie jeder andere und wir wollen Freude, aber dieser Weg des geringsten Widerstands ist häufig nicht der beste Weg, um Entscheidungen zu treffen. Petrus, er sagt das in seinem ersten Brief, 1. Petrus 1, die Verse 6 und 7. Das ist eine sehr interessante Perspektive, die Bibel uns hier bietet. Petrus, er schreibt an Christen, die weit verstreut sind und ziemlich vermutlich gesellschaftlichen Druck als Gläubige aushalten müssen. Und zu ihnen sagt er was sehr Interessantes in 1. Petrus 1, 6 und 7. Worin ihr frohlockt, also in der Errettung, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid, durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens, viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werden, werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Petrus sagt, ihr leidet unter Schwierigkeiten, unter Druck, Verfolgung in diesem Fall. Er würde uns heute sagen, du machst eine harte Zeit gerade durch, in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Er sagt, frohlockt, seid froh, freut euch, denn diese Situation ist euch von Gott geschenkt. Und jetzt kann sich nämlich zeigen, dass euer Glaube echt ist und der bewährt sich. Freut euch, nehmt es vom Herrn an und geht nicht links oder rechts irgendwie am Problem vorbei, sondern mitten ins Auge des Sturms, mitten rein, voller Glauben und Vertrauen. Das hatte er vorher in den Versen 3 bis 4. Nicht einfach nur mit so, ja, alles happy, wird schon. Nein, 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 mit dem vollen Vertrauen auf Christus, dass wir in ihm sind, dass wir ein Erbteil in ihm haben, dass uns nichts geschehen kann, dass uns nichts aus seiner Hand reißt. Und er sagt, bleib da, renn nicht weg. Ich würde es in unserem Bild nehmen, bleib an deinem Platz. Bleib in deiner Gemeinde, bleib an deiner Ehe, bleib in dieser schwierigen Freundschaft, bleib in dieser schwierigen Situation mit der Erziehung deines Kindes, bleib an deinem Arbeitsplatz, bleib in deiner Nachbarschaft, bleib dort, freu dich. Ich will das nicht als absolute Aussage sagen, wir müssen immer in jeder Last stehen bleiben, sondern einfach als ein Prinzip weitergeben. Es gibt Situationen, da sind Trennungen, es geht da nicht anders. Ich rede jetzt nicht von Ehen, sondern von anderen Situationen auf der Arbeit oder Gottes Wort gilt nach wie vor als Prinzip und wenn Menschen einem hindern, Jesus nachzufolgen, beispielsweise am Arbeitsplatz, ich sprach vor einiger Zeit mit jemandem, der sagt, ich muss illegale Sachen in meinem Job tun. Was soll ich machen? Ich habe ihm gesagt, ja, dann kündige, geh woanders hin, ich verstehe das, du bist gläubig. Das heißt nicht, hier bleib einfach an deinem Platz, egal was. Aber ich rede von diesen Drucksituationen. Und vielleicht, Geschwister, müssten wir hier viel, viel mehr dieses Ausharren lernen und nicht sagen, wo es möglichst einfach, sondern vielleicht sind diese Nöte, diese Hindernisse genau das Richtige, um Bewährung zu zeigen. Und mich jetzt zu freuen und zu sagen, Herr, ich habe nicht die Kraft, das jetzt zu schaffen. Ich kann nicht mehr, aber ich will hier bleiben. Hilf mir. Ein weiterer Punkt, an Gottes Plätzen dienst du immer Menschen. Wenn du in einer Situation bist und musst Entscheidungen treffen, egal in welcher Hinsicht, wohnen, arbeiten, leben, Familie, Single-Dasein, wie auch immer. Gott hat uns zur Gemeinschaft erschaffen mit sich selbst und zur Gemeinschaft mit Menschen. Und es kann sein, dass vor allem Menschen, die viel durchgemacht haben, irgendwann entwickelt sich so ein Pessimismus, so ein lasst mich doch alle in Ruhe Einstellung. Und menschlich verstehe ich das richtig gut. Aber Gott hat uns als Wesen der Liebe erschaffen. Und Liebe ist der Wille zur Gemeinschaft. Der Wille zu sagen, auch wenn es schwer ist, ich decke zu, ich vergebe, ich versuche zu heilen, ich versuche Teil dieser Lösung, nicht des Problems in der Beziehung zu sein, aber ich renne nicht einfach von Menschen weg. Der Narr, er könnte sich oft fragen und sich davon leiten lassen, wo werde ich einfach in Ruhe gelassen. Vor allem wir Männer vielleicht haben hier so unser Problem, so lasst mich doch einfach in Ruhe. Einfach in Frieden. Ich will auch niemandem was tun, lasst mich einfach nur in Ruhe. Aber Gott will nicht, dass wir uns einfach für uns selbst da sind und einfach existieren. Er hat uns zu Gemeinschaftswesen gemacht und deswegen das Doppelgebot der Liebe, den Herrn zu lieben, vertikal, und einander zu lieben, horizontal. Und das geht nur mal nicht in der Einsamkeit, es geht nur in der Gemeinschaft. An Gottes Plätzen dienst du immer Menschen. Deswegen, vielleicht wenn du auch sagst, gerade in einer Situation bist, dass du sagst, das geht jetzt schon so viele Jahre und es geraubt mir so viel Kraft. Aber stell dir die Frage, kann ich an diesem Platz anderen dienen? Kann ich an dem Platz, wo ich jetzt bin, auch wenn es mir schwerfällt, kann ich hier anderen eine Hilfe sein? Schaut mal, welche Einstellung Jesus hatte. Markus 10, 45. Das ist so tief und verändert so viel in unserem Leben, wenn wir das verinnerlichen, was Jesus uns vorgelebt hat und wie er das in Markus 10, 45 auf den Punkt bringt. Ich lese ab Vers 43. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer irgend unter euch der Erste sein will, der soll Knecht aller sein. Und jetzt der Vers, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das wäre etwas, was wir uns groß in diesen Routenplaner unseres Lebens als Bedingung reinstellen soll. Nimm nur die Route bitte für den Rest meines Lebens, die Route, die mich auf die Wege führt, wo ich anderen diene und mein Leben für sie gebe. Das ist die Haltung, die unser Herr uns vorgelebt hat. Er hat in völliger Selbstlosigkeit gelebt. Er hat in völliger Aufopferung für den Nächsten gelebt und hat gesagt, und auch ihr sollt Diener sein. Ich will vielleicht mal als Beispiel, als Extrembeispiel verdeutlichen, was ich meine mit diesem Prinzip. Ich lese gerne die Bücher von Arthur Pink. Es war ein Theologe aus dem letzten Jahrhundert und die sind wirklich tief, wirklich. Aber eine Sache, als ich sie erfahren habe über ihn, die wirft so einen dunklen Schatten über die Bücher. Ich lese sie trotzdem, aber dennoch ist da so ein Geschmäckle, sagen wir Schwaben. Wir Schwaben, jetzt zähle ich mich schon dazu, meine Frau sagt immer, ich bin keiner, aber andere Frage. Wo man sagt, das ist nicht so schwierig. Pink, er hatte kein ganz so leichtes Wesen und war einige Jahre Pastor nach seiner Bekehrung und dann in Gemeinden, im Reisedienst, aber es hat nicht so funktioniert. Er hatte Konflikte und es war auch eine schwierige Zeit. Da waren viele Gemeinden theologisch nicht so gefestigt, aber gab viel Streit und Konflikte und irgendwann mal 1934, im Alter von 48 Jahren, sagte er zu seiner Frau Vera, die waren Engländer, sagte, ich will einfach nicht mehr. Ich bin es so leid, mich nur hier zu prügeln im Geiste mit irgendjemandem, nur Konflikte zu haben, wir lassen es jetzt. Und die sind nach Schottland auf eine kleine Insel, die Isle of Lewis, gezogen und haben da in ziemlicher Abgeschiedenheit gelebt. Und er hat von dort aus eine Zeitschrift geschrieben und Bücher geschrieben, für den Rest seines Lebens. Er ist gestorben, recht unbekannt, und wurde dann erst nach seinem Tod relativ bekannt als einer der meistgelesenen Theologen so im evangelikalen Raum des letzten Jahrhunderts. Und Gott gebraucht auch Versagen von Menschen. Aber ich maße mir einmal an zu sagen, diese Entscheidung von ihm war nicht weise. Die war nicht gut. Ich würde mir anmaßen zu sagen, in Vorsicht, ich bin nicht Gott, das muss Gott tun, aber ich glaube nicht, dass das sein Platz war. Schön zu schreiben, aber wir sind Gemeinschaftswesen. Stellt euch einen Paulus vor, der die letzten 20 Jahre seines Lebens sagt, so jetzt lasst mich alle in Ruhe. Jetzt habe ich hier gewirkt und geackert und gemacht, jetzt will ich einfach meine Ruhe haben und setze mich auf die Insel irgendwas im Mittelmeer und philosophiert oder schreibt Bücher. Das wäre nicht das, was Gott von uns will. Deswegen lasst uns an diesen Orten bleiben, wo wir Menschen dienen können. Und das nicht mürrisch, sondern durch den Geist mit Freude und mit Ausharren und mit Geduld und zu sagen, ja, das ist schwierig, aber hier kann ich Menschen dienen und helfen. Ich bleibe. Ja, ich bleibe hier für dich. Und ich bleibe gerne hier. Noch einige Stellen, die das noch vertiefen, aber ich denke, ich würde zum fünften Punkt gehen. Die Zeit rückt voran. Ein weiterer Punkt, Gottes Plätze liegen immer im Schatten einer Ortsgemeinde. Was meine ich damit? Ich bin davon überzeugt, und ich habe einmal das Neue Testament mit dieser Perspektive gelesen, und ich bin deswegen felsenfest überzeugt, Gott wird uns nie an einen Platz stellen, wo wir der Gemeinde ferner oder unbekannter werden. Gott nennt die Gemeinde seine Braut. Und um ein Vielfaches mehr, wie ein menschlicher Bräutigam eine menschliche Braut lieben könnte, liebt Gott, sehnt Gott sich nach seiner Braut und erwartet das Hochzeitsfest im Himmel. Er liebt die Gemeinde so sehr, dass er seinen Sohn für seine Gemeinde gegeben hat. Das Kostbarste, was er hatte. Gott liebt Gemeinden über alles. Über alles. Und er würde niemals einen Gläubigen an einen Platz stellen, der ihn von seiner Gemeinde fernrücken lässt oder sich entfernen lässt. Heißt es, ich muss den Rest meines Lebens in einer Gemeinde sein, wofür ich mich entschieden habe? Nein, es kann durchaus sein, dass eine Gemeinde sich vom Evangelium entfernt oder in welcher Art und Weise auch immer Sünde toleriert. Ich brauche jetzt nicht alles aufzählen. Ich denke, wir wissen, in welche Richtung es gehen kann. Es mag schon möglich sein, einmal die Gemeinde zu wechseln. Man sagt, ich kann es nicht mehr vertreten, das ist nicht gut. Aber ein Platz, den Gott uns gibt, ist immer ein Platz unter Geschwistern. Immer. Und das ist schon ein echt großer Punkt, wo man vielleicht auch sagen, der uns helfen kann zu sagen, nee, ich harre aus, ich bleibe genau hier. Und ihr versteht auch hier den Punkt, gell, wenn jetzt jemand zieht um und als Missionar, um eine Gemeinde zu gründen, dann meine ich das schon, das ist natürlich im Schatten der Gemeinde. Aber dieses Prinzip zu sagen, nein, das ist Gottes Volk, das ist seine Gemeinde, das ist seine Braut und vor allem, ich habe einen Platz darin. Schaut mal, 1. Korinther 12, Vers 18, auch Paulus war das so wichtig, den Korinthern zu zeigen, wie wichtig Gemeinde ist, wie wichtig Geschwister um einen herum sind. Nicht nur, damit ich von ihnen profitiere, sondern weil sie auch dich brauchen. Und nicht nur den Pastor, der da vorne irgendwie alles managt und reißt, sondern den ganz einfachen, normalen Gläubigen, Bruder X und Schwester Y, in 1. Korinther 12, 18, da geht es um dieses Bild des Leibes, des Körpers, da sagt Paulus, nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Gott hat dich in einen Körper mit hineingesetzt, den Körper einer Gemeinde. Und das hat mein Bild auf Gemeinde so stark verändert, das hat den Wert einer jeden Person in der Gemeinde so verändert zu verstehen, ein Bruder und eine Schwester hier sind die Lunge und die ist lebensnotwendig und die haben diese Funktion und die werden extrem gebraucht. Die können jetzt nicht einfach sagen, wie eine Lunge im Körper, ja, ich bin da mal weg, ich habe keine Lust mehr oder sowas, sondern die Gemeinde braucht diese Person. Es kann dann sein, unter Umständen und Wechseln und was auch immer, dann fügt Gott jemand anderen hinzu. Aber Paulus sagt hier, er setzt, wie es ihm gefällt, die Glieder in seinen Leib. Und deswegen ist es extrem wichtig, Teil, also funktionierend, gesund davon zu sein. Davon spricht er ja. Wenn das eine Teil leidet und ungesund ist, leidet der ganze Körper, das Auge oder eine andere Sache. Ähnlich, aber doch noch in anderer Perspektive, lesen wir das in Römer 12, Vers 6. Auch hier geht es um dieses Bild des Leibes der Gemeinde. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lass uns Weissagung nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst, so lass uns bleiben im Dienst, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der mahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt und so weiter. Da werden jetzt einige Dinge genannt. Aber der Punkt, den er hier macht, ist, uns sind Gaben verliehen worden von Gott und die werden gebraucht. Und deswegen, ihr Lieben, dieser Punkt sollte bei uns in unserer Frage, bin ich am richtigen Platz, eine ganz große Entscheidungshilfe sein, zu sagen, doch, das ist so wichtig, ich will dort, wo ich bin, im Schatten einer Ortsgemeinde sein, ich will dort Teil davon sein, im Leben mit dabei sein, die Leute kennen, für sie beten, mit ihnen beten, sie im Glauben unterstützen, mir helfen lassen im Glauben, damit dieser Körper funktioniert. Und sechstens, der Punkt der Gegenseite wäre, wo entkomme ich Verbindlichkeiten und Verpflichtungen? Und ich würde hier auch sagen, gerade in der jungen Generation fällt es extrem schwer. Früher war die Verbindlichkeit zu einer Gemeinde allein schon deswegen viel größer, weil man gar nicht so viel gesehen hat, was machen andere eigentlich. Und durch Livestreams und Internetseiten und Predigten, die man online hört und so weiter, ist der Blick viel größer, aber ich habe auch den Eindruck, die Unzufriedenheit viel größer. Also, boah, der predigt, wenn die bei uns auch so predigen würden wie dort. Oder, boah, die haben so eine Struktur in der Gemeinde oder der Lobpreis ist so gut dort. Und wir leben einfach in einer Zeit, wo unglaublich viel verglichen wird. Sehr viel verglichen wird. Und da müssen wir daran denken, was eines der Gebote ist. Du sollst nicht begehren. Und ich glaube, dazu tendieren wir in jeder Hinsicht. Aber auch hier Verbindlichkeit und Verpflichtung, das ist eine sind Tugenden, die gerade in den nachrückenden Generationen, die da wirklich ganz gezielt gefördert, erzogen werden müssen, zu sagen, es ist so wichtig für dich. Sei Teil einer Gemeinde. Sei nicht so ein Tourist, der von Gruppe zu Gruppe tängelt und wenn es da gut ist, bleibe ich, wenn es da wieder langweilig wird, gehe ich zur nächsten, sondern nein, ich bin Teil einer Ortsgemeinde. Sechstens, ich würde sagen, Gottes Platz findet dich und nicht du ihn. Gottes Platz findet dich und nicht du ihn. Wir sind ja als Christen in einer echt seltsamen Situation, weil wir daran glauben, dass Gott einen völlig ausgelegten Plan für unser Leben hat. Und damit unterscheiden wir uns völlig vom Weltmenschen, der ja denkt, jede Entscheidung sei völlig frei, die er jetzt trifft. Und nur er und seine Weisheit sind jetzt irgendwie relevant, um sich so seinen Lebensweg zu bahnen. Als Gläubige, müssen nur in die Sprüche schauen, wissen wir ganz klar, der Mensch geht seine Schritte, aber der Herr lenkt sie. Also klipp und klar wird es dort ja gesagt, dass Gott einen wesentlichen Faktor in unseren Entscheidungen, in unseren Orten, wo wir sind, trifft und uns hinstellt an Orte. Und ich habe den Eindruck, wenn wir in die Bibel schauen, finden wir, ich habe gar nichts gefunden sogar. Vielleicht, also ich habe natürlich jetzt nicht jede Seite geprüft, aber jeder Punkt, wo ein Mensch einen Auftrag bekommen hat, etwas anderes zu tun, das war immer Gottes Initiative. Paulus saß nicht im Studierstüblein und dachte sich irgendwann, jetzt habe ich es begriffen. Jesus ist der Messias, ich werde Weltmissionar. Überhaupt nicht. Sondern Gott fand ihn und hat ihm diesen Auftrag gegeben. Genauso im Alten Testament schaut man in Jeremia, das ist wirklich vielleicht eines der drastischsten Beispiele, dass Jeremia hier vermutlich noch ein sehr junger Mann war. Ich weiß nicht, was es heißt, war er 15 oder war er 30, das wissen wir nicht. Aber er war jung und Gott gibt ihm eine Aufgabe. Gott findet einen Platz für Jeremia und Jeremia will den Platz überhaupt nicht. Der möchte das nicht. Der sagt, lass mich doch in Ruhe. Schaut mal, Jeremia 1, Abvers 4. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nation habe ich dich bestellt. Also Gott findet den Platz für Jeremia. Also Jeremia, du bist noch nicht mal geboren worden. Du wurdest empfangen und ich habe für dich einen Platz. Ich will, dass du ein Prophet für die Nation bist. Schau mal, was Jeremia sagt. Vers 6. Und ich sprach, auch Herr, siehe, ich weiß nicht zu reden, denn ich bin jung. So Gott, oh nein, lass mich in Ruhe. Ich will es gar nicht. Hallo, du hast mich nicht mal gefragt. Ich möchte das vielleicht überhaupt nicht sein. Schaut mal, was Gott sagt in Vers 7. Da sprach der Herr zu mir, sage nicht, ich bin jung, denn zu allen, wohin ich dich senden werde, sollst du gehen. Und alles, was ich dir gebieten werde, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Wir könnten jetzt in Beispiel nach Beispiel gehen, wo wir sehen, Gott findet den Platz für diese Menschen und nicht die Menschen grübeln, denken, überlegen, beraten und machen dann mal. Das heißt nicht, dass wir nicht nachdenken sollen, dass wir nicht dafür beten sollen und am Ende sind unsere Entscheidungen echte Entscheidungen. Aber die Frage, die wir uns häufiger stellen sollten, gerade in Zeiten, wo wir sagen, ich wünsche mir einfach was Neues. Ich will einfach weg von diesem Arbeitsplatz. Ich will einfach jetzt raus aus der Schule. Einfach jetzt machen. Einfach was anderes. Vielleicht sollten wir uns viel mehr fragen, soll ich hier ausharren? Oder am angebotenen Platz für den Herrn weiterkämpfen? Und ich habe ganz bewusst die Wörter so gewählt, ausharren und kämpfen, weil das Leben der Nachfolge ist nicht leicht. Und wir werden aufgerufen, auszuharren. Und meistens, auch wenn wir wirklich, wir können Biografien lesen, meistens müssen wir sagen, Gott fand den Platz für den Menschen und hat ihm dann diesen Startschuss gegeben und gesagt, mach, hier will ich dich haben. Und seltenst haben Menschen diesen Weg gefunden oder sich einfach dafür entschieden. Der Narr, er würde vielleicht einfach schnell sagen, wie kann ich eigenmächtig meine Situation ändern, ich bin unzufrieden, ich will hier raus. Der Gläubige, der Nachfolger, der wird da eine Ruhe haben, der wird erstmal ausharren. Der wird sagen, Herr, ich will jetzt offen sein für dein Reden. Willst du mich woanders haben? Ich bin bereit, hier zu bleiben, ich bin bereit, hier zu leiden, bin bereit, hier weiter durchzutragen, ich bin bereit, geduldig zu sein. Oder diese Situation ist entstanden, ich wurde gefragt für diese Aufgabe, ich wurde angefragt für die nächste Stelle hier auf der Arbeit, die ich eigentlich gar nicht möchte und so weiter, was auch immer das sein kann. Oder soll ich dorthin gehen? Und soll ich dort weiterkämpfen für dich? Bitte weiterkämpfen, im richtigen Sinne verstehen, nicht Kampfeshaltung gegen Menschen oder irgendwas, sondern der persönliche Glaubenskampf. Diese Liste ist nicht vollständig. Das ist nicht, dass die Bibel jetzt nur diese 6 Punkte nimmt, aber ich habe einfach mal nachgedacht, versucht aus diesen Biografien der Bibel, den Versen einige Prinzipien herauszuarbeiten, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass Hedwig von Redern recht hat, dass sie sagt, Gott hat für dich einen Platz. In Vers 5, bedenkst den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Natürlich könnte ihn jemand anders füllen, aber sie will sagen, nein, da will Gott dich haben. Er will ja jetzt niemand anderen haben, er will dich. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Und das, ihr Lieben, ist ja diese wundervolle Botschaft der Bibel. Gott möchte durch uns endliche, kleine, fehlerhafte Menschen wirken. Das ist sein Wille. Er könnte auch ganz anders wirken, einfach durch sein mächtiges Walten, aber er möchte durch Gläubige wirken. Und da hat er dich jetzt in diesem Moment an Plätze gestellt. Und ich will dich ermutigen, auszuharren, zu tragen, zu dienen, zu lieben, diese Selbstverleugnung zu üben. Und dann, wenn aber Entscheidungen gefällt sind und wir durch Gebet, durch Fasten, durch Ratgeber, diese Wege, die Gott uns eben gegeben hat, oder diese Mittel der Entscheidungsfindung, durchs Lesen seines Wortes, wenn wir dann zu einem Punkt gekommen sind und sagen, nein, jetzt will Gott mich hier haben, dann mit Freude an den nächsten Platz zu gehen und zu sagen, so, und jetzt bleibe ich hier und ich diene mit Freude und mit Eifer bis zu dem Punkt, wo Gott mir sagt, jetzt will ich dich am nächsten Platz haben. Und so hoffe ich, dass vielleicht dieses Gedicht von Hedwig von Redern am Kühlschrank oder wo auch immer ein Begleiter für die nächsten Monate, vielleicht Jahre, vielleicht für den Rest des Lebens für uns sein kann und uns helfen kann, dass wir an den Plätzen, an die Gott uns gestellt hat, ihm mit Freude und Selbstverleugnung dienen. Amen. Stefan, haben wir noch ein Lied? Oder ja, dann singen wir noch ein Lied und gehen danach dann über zum Gebet.